Bist du ein Künstler?
Ich weiß nicht, das, ich sehe das als Prozess, aber ich habe auf jeden Fall viele Kanäle, auf denen ich kreativ bin. Und auch, ich glaube, meine Weltsicht ist auch eine kreative, so auf die, mein Blick auf die Welt. So, vielleicht bin ich ein Künstler. Es gibt so einen Aufkleber von einem Münsteraner Künstler, da steht drauf: Jeder ist ein Künstler, nur du nicht. Das hängt einfach auch mit meiner persönlichen Entwicklung zusammen, dass ich einfach ausgeglichener bin mittlerweile und mehr in mir ruhe, dass ich mich auch Themen widmen kann, die jetzt nicht immer total existenziell bedrohlich sein können oder wütend oder dramatisch.
Also bist du ein zufriedenerer Mensch geworden?
Ja, könnte ich sagen.
Du sagst, dass du 37 bist. Hast du Angst vor der 40?
Angst nicht, aber Respekt, würde ich sagen. Weil 40 jetzt ist, wenn da eine 4 vor der 0 steht, sieht schon mal ganz anders aus als eine 3. Aber eigentlich, ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht werde ich auch 40 und bin total zufrieden, weil ich gerade frisch Papa geworden bin. Wer weiß das schon.
Ah, ist was in der Planung?
Wir sind in der Produktionsphase gerade.
Produktionsphase.
Genau.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Atem trifft. Wir sind immer noch in Quarantäne, das vierte Interview mittlerweile, das ich per Telefon führe. Und ich habe mir einen Lyriker und Lautpoeten und auch Performance-Künstler, kann man sagen, aus Münster eingeladen. Eine Substanz, hallo.
Guten Tag.
Ich stelle meinen Gästen am Anfang meine dreifaltige Frage. Wo kommst du her? Was machst du? Und wo willst du hin?
Ja, ich komme aus Münster. Ich bin Poet, würde ich mittlerweile fast sagen, und möchte das auch weiterhin sein können.
Was meinst du mit mittlerweile? Hat es länger gedauert?
Dass ich das von mir behaupte, genau, also dass ich sagen kann, guten Gefühls sagen kann, ich bin Poet.
Und einen schlechten?
Ja, da denke ich dann, ja, ich kann nur meiner Lohnarbeit nachgehen und bin nicht genug auf Bühnen, aber ja, mittlerweile fühlt sich das eigentlich so an, dass ich sagen kann, ich bin Poet. Ich habe auch mal eine staatliche Anerkennung bekommen als Ergotherapeut, aber ich würde sagen, ich bin Poet.
Mhm. Und
Ja.
was machst du neben der Bühne? Also, womit verdienst du noch dein Geld?
Also ich bin Ergotherapeut und arbeite als Pflegeassistent. Da betreue ich oder assistiere ich einem Menschen, der dauerbeatmet ist. Und das mache ich so 1,5 Schichten die Woche ungefähr im Schnitt. Und drumherum plane ich so meine Auftritte.
Und
Genau.
wie ist es jetzt in der neuen Zeit, diese Arbeit auszuführen? Hast du Angst oder spürst du die Nervosität in der Gesellschaft?
Ja, ich bin jetzt gestern das erste Mal zur Lohnarbeit gefahren, nachdem ich negativ getestet wurde und kein Risiko bestand. Und es fühlte sich strange an, der Weg zur Arbeit. Also ich habe gemerkt, so dass ich viel, viel, also es war keine Routine, es war kein routinierter Weg zur Arbeit, sondern der Gedanke war präsent, so, ey, das ist jetzt das erste Mal seit Corona, dass ich jetzt hierher fahre. Ich habe auch gemerkt, dass es weniger los war. In den Bussen war fast gar nichts los und ist ein komisches Gefühl irgendwie. Ja. Aber Angst würde ich nicht sagen, habe ich nicht, während ich zur Arbeit fahre oder bei der Arbeit. Nee, Angst nicht.
Gut, reden wir über ein Projekt oder ein Buchprojekt, das du vor letztes Jahr so das Buch rausgebracht, oder?
Das ist jetzt, also ich habe über die letzten 2, 3 Jahre Texte gesammelt bei den
Ja.
Lyrikeller-Aktionen und rausgekommen ist es jetzt seit Ende Februar.
Genau, dein Buch heißt Lyrikkeller, es ist im Lektora Verlag erschienen und es versammelt Texte, die du unter anderem bei Festivals oder bei anderen Veranstaltungen von Leuten vorgegeben bekommen hast. Das heißt, du bekommst Themen oder ein Wort, ein Stichwort und du schreibst auf Anfrage Texte dazu.
Genau, dann zum Beispiel, wenn ich bei einem Festival bin mit der Schreibmaschine und also einen Stand habe, können die Leute mir Themen geben und ich mache spontan daraus auf der Schreibmaschine einen Text und performe den dann auch. Und das Konzept ist Pay What You Want. Genau, und die Texte habe ich gesammelt, immer mit Kohlepapier eine Durchschrift gemacht und aus den ganzen Aktionen, also von Demonstrationen, von Vernissages, von Ausstellungen, von Slams, ist jetzt eine Textsammlung entstanden.
Und wenn du Pay What You Want den Leuten sagst, was war das Höchste, was du bekommen hast für ein Gedicht?
40 Euro.
Und wie hast du darauf reagiert? Warst du überrascht?
Ich war erst überrascht, aber er hat es dann erklärt. Also es war jemand, der auch zu dem Konzept Pay What You Want einen Text haben wollte. Und der hat dann erklärt, dass er Stadtführungen macht, auch auf Pay What You Want Prinzip und dass er den Text dann auch auf die Internetseite stellt. Und somit hat er halt auch einen Nutzen davon und hat das deswegen mit 40 Euro entlohnt. Genau.
Und was war das Niedrigste?
Das ist manchmal traurig, wenn die dann das Kupfergeld zusammenkratzen und irgendwie 20 Cent mir geben, aber das nehme ich nicht krumm. Also es soll ja auch nicht es soll ja um die Interaktion gehen und um das Spontane und nicht unbedingt um Geld zu verdienen. Am Anfang war das schon so, dass ich wie so ein Konzept gesucht habe, weil ich halt kein Instrument spiele und nicht Straßenmusiker sein kann, habe ich das ein bisschen umgewandelt. Und dann, wenn ich dann auf Tour war, habe ich mir so meine Spesen quasi verdient. Genau.
Und wie reagieren die Leute allgemein drauf? Bezahlen sie, nachdem sie das Gedicht gelesen haben oder schon davor? Oder wie gehen sie mit dieser, das ist ja ungewöhnlich, es gibt es ja nicht so oft, dass Leute da sitzen und Gedichte schreiben. Wie gehen sie mit deiner Kunst um?
Also die Leute, die vorbeigehen und das sehen, lächeln auf jeden Fall oft, weil das halt ein ungewöhnliches Bild ist an der Schreibmaschine. Und die Leute, die dann interessiert sind und dann auch ein Thema vorschlagen und dann von mir den Text bekommen und dann die Performance auch hören. Und wenn ich dann den Text übergebe, lesen sie sich es nochmal durch und die Bezahlung passiert dann danach. Genau, aber allein die Reaktion, also die Freude darüber ist einfach immer richtig groß, so auch auf beiden Seiten. Das ist ein schönes Multiplizieren von Energien. So.
Ah, Energien, also spürst du da auch Energien, die entstehen, wenn
du das sagst? Wenn dann jemand auf mich zur Schreibmaschine kommt und ich merke, der möchte mir ein Thema sagen, dann fängt schon der Prozess an von ich beobachte die Person und die Inspirationsphase fängt an, dann kommen die ersten Worte dann auch von der Person und dann habe ich meist schon die erste Teile im Kopf. So.
Schon bevor das Thema gesagt wird oder nachdem das Thema?
Nachdem dann, aber nachdem. Der Prozess fängt schon an, wenn die Person dann auf mich zukommt, so.
Mhm.
Genau. Häufig entsteht dann noch ein Gespräch so zu dem Thema, ein kurzes, so, oder sie wollen mir noch was sagen, was noch so rein soll, oder genau, und dann fängt die Schreibmaschine schon an zu klappern, so.
Mhm. Kommen wir genau auf dein Buch zu sprechen. Es sind 274 Seiten, das ist eigentlich sehr viel für ein Lyrik oder ein Kurztextband. Wieso dieser Umfang?
Also ich habe so, wie gesagt, während der ganzen Aktion die Texte gesammelt und dann digitalisiert und habe ich schon auch eine Auswahl getroffen und ich wollte einfach nichts rauswerfen. Dann wollte ich auch noch Texte reinbringen, die mir, die halt schon so gereift sind, also die nicht bei den spontanen Aktionen entstanden sind, und dann wollte ich noch Zeichnungen mit rein haben und Bilder, und so ist es dann auf diese hohe Anzahl an Seiten gekommen.
Und hast du die Erwartung, dass jemand das am Stück liest, oder soll das häppchenweise genossen werden?
Das darf jeder selbst entscheiden, wie er so die Lesegewohnheiten hat, aber es ist auf jeden Fall auch möglich, da immer wieder mal reinzulesen, weil man kann ja auch so mal eine Geschichte am Stück oder mal fünf Geschichten am Stück oder Texte am Stück lesen. Genau.
Also ich habe das jetzt relativ am Stück gelesen, naja, in 3 Tagen, glaube ich. Und mir ist aufgefallen, dass die Themenvielfalt sehr, sehr variiert. Also das ist, man kann nicht sagen, dass du dich auf ein paar Themen festgelegt hast. Das ist wirklich ein bunter Regenbogen an Gedanken, Inspirationen, Ideen und entspricht es dir, bist du ein zersplitterter Mensch, der hin und her springt zwischen Ideen und Gedanken?
Ich glaube, die Themenvielfalt kommt einfach daher, dass es halt gesammelte Texte von den verschiedenen Aktionen sind. Und ich war ja zum Beispiel mit der Schreibmaschine auf ganz vielen verschiedenen Lokalitäten, zum Beispiel bei einem Festival oder bei einer Demonstration. Und das spiegelt auch so ein bisschen ein Unterwegssein wieder. Also die sind ja auf der Reiseschreibmaschine oft entstanden. Und dadurch kommt halt diese Themenvielfalt, glaube ich, auch.
Und hast du dich auch mal an längeren Texten versucht, also was für ein Roman?
Ja, ich bin jetzt seit ungefähr ein paar, ich glaube so 3-4 Monaten, habe ich endlich angefangen, die Idee, also mit der Romanidee, mit der ich sonst schon lange schwanger gegangen bin, auch mal festzuhalten und bin da jetzt auf Seite 20 oder so. Genau.
Also in welchem Monat würde das deiner Schwangerschaft entsprechen?
ich glaube, ich war wirklich 5 Jahre hatte ich so die Ideen und Personen so entworfen im Kopf und irgendwann habe ich gedacht, war ich inspiriert, hatte ich einen Artikel gelesen über Tom Waits oder so, glaube ich, und dann habe ich irgendwie danach direkt angefangen, das abzutippen. So.
Und hast du eine Deadline oder soll das frei von Deadlines sein?
Das soll frei von Deadlines sein. Ich bin ja zum Glück nicht irgendwie in der Pflicht, ein Buch rauszubringen, so, weil
Vor dir selbst hast du keine Pflicht.
Also ich möchte es schon fertig bringen, aber ich will mich nicht zeitlich unter Druck setzen. Also ich meine, es ist ja jetzt auch gerade, ich bin in vielen Bereichen so tätig und also auf der Bühne, dann meine eigenen Veranstaltungen, dann Moderation, dann Lohnarbeit. Deswegen das Leben ist halt so vielfältig an Aufgabengebieten, aber ich will das auf jeden Fall so in den nächsten Jahren mal fertigstellen. Auf jeden Fall. Das habe ich mir schon so grob als Ziel gesetzt.
Und hast du andere Projekte, die du künstlerisch gerade angehst, weil es ist gerade ein bisschen mehr Zeit für alle Künstler wahrscheinlich da und hast du da noch was in der Pipeline?
Gerade heute habe ich das mit einem Kollegen angedacht, weil ich jetzt auch dieses technische Equipment habe, so ein Interface-Ding, wodurch möglich wird, so eine Art Podcast aufzunehmen. Und wir haben halt überlegt, wir merken, wenn wir uns einfach so unterhalten, dass wir uns immer wieder inspirieren und auf neue, die Gespräche sind einfach interessant, gehen in interessante Richtungen. Und das wollten wir jetzt vielleicht in den nächsten Tagen mal ausprobieren.
Also, dass ihr einen Podcast macht?
Ja, genau.
Ah, okay. Ja, ich glaube, die Podcasts, die schießen gerade auch aus dem Boden.
Ja, das ist krass. Also, ich gehe eigentlich mit der Situation, also als die Krise kam oder als klar wurde, dass es jetzt wirklich eine lange Krise sein wird, habe ich erstmal angefangen, ich habe mir so altes Bastelvinyl, die Schallplattenhüllen, so zerschnitten und zusammengeklebt, dass ich so 4 Quadratmeter an Papierfläche hatte, ne? Und dann habe ich auf die Rückseite mit Pinsel und Wasserfarbe ein ganz langes Gedicht geschrieben, auf 4 Quadratmeter. Also das war so mein eigentlicher Umgang mit der Krisenerfahrung. So.
Und hast du das Gedicht geschrieben oder ist es auch gemalt? Oder wie kann man sich das vorstellen auf 4 Quadratmetern?
Also die Buchstaben sind ungefähr, ich würde sagen, von der Schriftgröße ausgedruckt, Schriftgröße 20, also schon 2-3 Zentimeter groß, also mit Pinsel und Wasserfarbe geschrieben.
Ja. Mit Pinsel und Wasserfarben geschrieben, okay. Und das Thema ist Corona, oder was ist das Thema?
Ja, das Thema ist, ich fange an mit einer Situationsbeschreibung, wie ich in der in meinen vier Wänden bin und versuche die Zeit rumzubringen. Und dann kommen aber auch die ersten einschießenden Gedanken zu Corona und dann Begriffe wie Triage, die auf einmal aktuell waren in Italien oder noch sind. Und ja, das sind solche Worte, die einfach eigentlich wir gedacht haben, die brauchen wir nicht mehr, die sind nicht mehr in unserem Wortschatz, aber.
Ja, ich habe das heute auch gehört. Ich versuche nicht so viele Nachrichten zu hören, nicht mehr so viele. Und heute gab es, glaube ich, um 10 Uhr eine Pressekonferenz, und da hat der Ethikrat, der deutsche Ethikrat, zu dieser Lage was gesagt. Und ja, die haben da auch dieses Wort gebraucht, und ich habe gar nicht gewusst, was es heißt.
Und ja, dann, ich hatte es in einer süddeutschen Artikel dazu gelesen, genau. Ja.
Und das zeigt allein schon, wie privilegiert wir in unserer Zeit gewesen sind, dass ich gar nicht gewusst habe, was das heißt.
Ja, ja, genau.
Ja. Aber das war auch so, das war so absurd, weil diese Leute vom Ethikrat, die haben in so einer unverständlichen Sprache das alles ausgedrückt, also wirklich so, und die haben sich dauernd um nichts gedreht. Also das war wirklich so eine, die Kernaussage dieser, keine Ahnung, 20 Minuten war, dass sie momentan nicht sagen können, wie es weitergeht, und dass die Bevölkerung und die Leute ruhig bleiben sollen. Das war alles, was sie gesagt haben. Und dafür haben sie 20 Minuten gebraucht. Das war. Wie nimmst du das wahr? Also wie nimmst du die mediale Aufbereitung dieser Krise wahr?
Also ich habe mir auf jeden Fall auch ein Limit gesetzt, nicht zu viel medial zu konsumieren. Also ich schaue abends die Tagesschau und zwischendurch auch mal vielleicht eine Diskussionsrunde. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit damit auseinandersetzen würde, dann würde das zu nichts führen. Also es würde, glaube ich, auch nur die Angst größer werden lassen. Und ja, ich bin auch gespannt, wie Populisten das nutzen werden.
Nein, und dann sieht es so aus, dass die AfD zum Beispiel zurückgeht in den Umfragen.
Ja, weil die, also die einen argumentieren so, dass sie sich quasi jetzt demaskieren und es klar wird, dass sie einfach keine Ahnung haben. Andere sagen, dass jetzt bewusst ganz viele Falschmeldungen und Hass und Spaltungen in den Social Media Kanälen passiert der Bevölkerung, dass die Spaltung noch größer wird. Also das weiß man nicht, müssen wir abwarten.
Und siehst du diese Krise auch als Chance, also im positiven Sinne?
Für mich persönlich gerade bin ich ja auch so privilegiert, dass ich nicht unbedingt darauf angewiesen bin, auf der Bühne zu sein, und kann somit auch die Zeit nutzen, um für kreative Prozesse. Aber ich sehe schon auch die Möglichkeit, dass die Solidarität unter den Menschen größer wird und dass auch hoffentlich in der medialen Berichterstattung klar wird, dass es eigentlich schon einen Impfstoff oder ein Medikament hätte geben können, wenn 2004 die Forschung Investoren gefunden hätte, aber es bestand einfach keine Nachfrage. Also aufgrund des kapitalistischen Systems sind keine Investoren gefunden worden, und deswegen gibt es keine Medikamente und keinen Impfstoff. Also das sollte auf jeden Fall jeden Tag in der Bildzeitung stehen. So.
Denkst du, dass es etwas bewirken würde, wenn es in der Zeitung stünde?
Ja, und auch in die öffentliche Debatte eingeht. Also ich es ist ja schon so, dass der Kapitalismus tötet. So, und ich bin gespannt, wie da die öffentliche Debatte. Wahrscheinlich werden viele einfach soziale Ängste haben und sich noch hinter einem nach einem starken Staat sehen. Ich weiß nicht, wie da die große Masse gestrickt ist. Also ich hoffe auf Solidarität und dass dann auch im Klimakampf und im antikapitalistischen Kampf da nochmal das da gestärkt hervorgeht. Ich bin gespannt.
Ja, wir sind da teilweise schon so weit, dass ich glaube, in den USA war das, dass da ein Mensch in Regierungsverantwortung gesagt hat, dass es sinnvoller wäre, ältere Menschen zugunsten der Wirtschaft zu opfern.
Ja, genau.
Also was sagst du dazu? Das ist doch eine komplett eine Bankrotterklärung für den Humanismus, oder?
Ja, völlig. Völlig. Ich hoffe einfach, dass es vereinzelte Stimmen sein werden, aber wenn man sich die Staatenlenker und Lenkerinnen der Welt anguckt, sind ja einige, die einfach auch vom Intellekt oder von der Weltsicht gar nicht bereit sind, so eine Krise überhaupt zu meistern und auch bereit sind, einfach für die Wirtschaft Menschen zu opfern.
Also. Ja, es ist irgendwie. Ich habe das auch schon in Deutschland gehört, dass es dann es werden die Stimmen immer lauter, wie lange das dauern soll und dass es nicht mehr so weitergeht. Und im Grunde weiß ich gar nicht, ob es mehr Menschenleben kostet, wenn man jetzt diese Maßnahmen aufrechterhält durch die Folgewirkung. Also es ist ja so, dass gerade Gewalt, also häusliche Gewalt zunimmt und auch psychische Probleme, Suchtprobleme immer mehr zunehmen. Und da ist die Frage, kostet es mehr Leben, wenn es noch länger diese Kontaktbeschränkung besteht, damit Leben gerettet werden? Oder kostet es mehr Leben, dass es dann irgendwie gelockert wird? Wie siehst du das?
Also da müsste man jetzt hochrechnen, wie viele Suizide angestiegen sind, wie viele häusliche Gewalt und Traumata passiert sind.
Darf man das überhaupt so aufrechnen? Menschenleben gegeneinander aufrechnen?
Glaube ich nicht. Also nee, eigentlich nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Suizidrate derart hoch geht, dass mehr sich umbringen, als dass durch die Krankheit sterben würden, also durch die Covid-19-Erkrankung. Mhm. Also, ja.
Ja, das sind ja Fragen, die ich hätte mir vor einem Monat niemals im Leben gedacht, dass ich mir so eine Frage stelle. Mhm. Das zeigt auch, wie sehr sich die Welt von heute auf morgen ändern kann. Mhm. Kommen wir zurück zu deinem Buch. Das ist ja so, zumindest glaube ich das, dass du mit Poesie etwas bewirken willst. Wenn du rausgehst, wenn du zu den Leuten rausgehst und Worte und Texte näher an sie heranträgst, dann willst du etwas damit verändern. Was genau willst du verändern in der Welt?
Also ich bin Pazifist und Antikapitalist, will ich sagen. Und das ist so meine Art, auch mit Themen mich auseinanderzusetzen wie Klimaschutz und Einsatz für sozial Schwache. Und ich gebe ja dadurch, dass ich das Thema von dem Menschen, der auf mich zukommt, kreativ verarbeite, gebe ich dem Thema ja auch nochmal eine besondere Bedeutung und auch eine Auseinandersetzungsmöglichkeit, wenn der Mensch, der sich das Thema gewünscht hat, sich den Text nochmal durchliest. Und so verfestigt sich auch eine Thematik in ihm. Zum Beispiel war ich im Zwinger hier in Münster. Das ist ein Ort, der ursprünglich zur Verteidigung der Stadt gebaut wurde im Mittelalter. Und der wurde auch zu Zeiten des Dritten Reichs als Folter- und Todeszelle benutzt. Und da war ich mit meiner Schreibmaschine drin, weil es mittlerweile ein Mahnmal ist. Und da war auch die Auseinandersetzung mit dem Ort total interessant, weil die Menschen, es kam wirklich jemand, ein Nachfahre von einer damals in Anführungsstrichen Halbjüdin, die da hätte erschossen werden sollen und aber dann noch kurzfristig fliehen konnte. Und das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Ort, die dieses Konzept einfach ermöglicht, so dass Menschen kommen können, ein Thema sagen können und und dann ein kreativer Text auf der Schreibmaschine ganz handfest irgendwie erlebbar gemacht wird und dass Poesie einfach auch Kraft haben kann oder Stütze sein kann in einer Auseinandersetzung mit einem schwierigen Thema oder so.
Und schreibst du die Texte mehr für die Leute oder mehr für dich?
Wenn ich mit der Lyrikkeller mit dem Konzept unterwegs bin, schreibe ich das für die Leute. Wenn ich zu Hause schreibe, schreibe ich auch für mich. So, also ich denke, während des Schreibens, einige machen das ja,
denken während des Schreibens daran an die Bühne, wie es an der auf der Bühne ankommt. Das ist bei mir nicht so. Ich schreibe schon einfach darauf los. Also ich habe da nicht im Hinterkopf, wie das wirken könnte oder so.
Und du machst also gar keine Unterscheidung zwischen Bühnentext und Nicht-Bühnentext?
Das mache ich dann im Nachhinein, wenn ich auswähle aus den ganzen Texten, die so herumliegen bei mir gestapelt, wenn ich dann auswähle, welchen ich auf der Bühne machen will. Also ich habe durchaus ganz viele Texte, die ich nicht auf der Bühne mache.
Wieso machst du sie nicht auf der Bühne?
Weil einige für mich zu intim sind, als dass ich die bei einem zum Beispiel Poetry Slam einer Wertung aussetzen will. Solche Texte mache ich dann vielleicht mal auf einer Lesebühne, die ich so mache, aber nicht bei einem Poetry Slam.
Und welche Rolle spielt Wertung allgemein für deine Texte?
Also wenn ich bei einem Poetry Slam auftrete, ist mir die Wertung eigentlich egal. Also ich sehe das als Spiel fürs Publikum und mein Ziel ist es einfach auf der Bühne den Text zu fühlen, wenn ich ihn performe, und ich hoffe, dass ein bisschen was davon überkommt.
So. Okay. Seit wann stehst du auf der Bühne? Wann war dein erster Bühnenauftritt?
Mein erster Bühnenauftritt war 1999, damals noch mit der Sprechgesangsformation zweite Reihe, also wir haben Hip-Hop gemacht. Und dann bin ich zum Studieren nach Münster gezogen 2004 und die Band hat sich aufgelöst. Und dann habe ich 2005 von Poetry Slam gelesen in der Zeitung und habe nur gelesen, jeder kann mitmachen und selbstgeschriebene Texte, und bin dann mit meinen Hip-Hop-Texten zum Slam gegangen. Und im Laufe der Zeit hat sich dann meine Schreibe immer auch mehr ins Lyrische, also im Hip-Hop ist natürlich auch viel Lyrisches, aber hat sich so ein bisschen losgelöst vom Rhythmus. Ist noch Rhythmus drin, aber es kann auch prosaisch werden oder mal nicht gereimt oder so. Also genau so war die Entwicklung bei mir vom Hip-Hop zum Slam zum Lyriker vielleicht.
Und wie nimmst du die Entwicklung der Slam-Szene wahr momentan?
Also es hat sich auf jeden Fall total professionalisiert, so seit 2011, als der Julia Engelmann-Effekt war. Und
ich glaube, das war 2013.
War das 2013?
Ja, 2013, weil das war für mich eigentlich wichtig, weil ich bin dadurch nicht direkt, aber über Umwege doch auf die Bühne gekommen, weil der Gedanke war schon immer in meinem Kopf, und dann durch diese ganze, wie soll ich sagen, Hypeisierung, bin ich auf Slam noch aufmerksamer geworden, und deswegen weiß ich, dass es 2013 war.
Genau. Und dass dann auch Leute davon leben können und wollen auch, und dann auch immer viel Schreibworkshops stattfinden, hat ein bisschen dazu geführt, finde ich, dass sich Texte immer mehr ähneln, so vom also dass es nicht mehr so ist wie früher, dass Leute einfach Texte schreiben und damit auf die Bühne gehen, sondern die schreiben die Texte schon im Vorhinein für die Bühne. Also
ja. Und davor gab es das gar nicht, oder?
Gab es schon auch, aber ich habe das Gefühl, so als ich angefangen habe 2005, gab es einfach Leute, die auf einer intrinsischen Herangehensweise schreiben wollten und mussten und das dann performt haben. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es wird so ein bisschen auch für den Slam geschrieben.
So. Also weniger Künstler und mehr Dienstleister.
Ja, oder Unterhalter.
Unterhalter, ja.
Ja.
Bist du ein Künstler?
Ich weiß nicht, das ich sehe das als Prozess, aber ich habe auf jeden Fall viele Kanäle, auf denen ich kreativ bin. Und auch, ich glaube, meine Weltsicht ist auch eine kreative, so auf mein Blick auf die Welt. So, vielleicht bin ich ein Künstler. Es gibt so einen Aufkleber von einem Münsteraner Künstler, da steht drauf: Jeder ist ein Künstler, nur du nicht. Genau, ist ja von Joseph Beuys, jeder ist ein Künstler, und dann,
Ich habe das auch sehr lang gebraucht, bis ich mir das Wort Künstler zugestehen konnte, weil bei mir war das immer so, dass ich ein sehr, sehr großes Ideal in dieses Wort gelegt habe, und das war für mich so, also Künstler war für mich etwas Großes und etwas Besonderes, Und dann gibt es ja noch daneben die Definition, dass jeder, der Kunst macht, Künstler ist. Und das ist dann irgendwie, ja, das war ein langer Prozess, bis ich mein Verständnis dieses Wortes ein bisschen lockern konnte und mir auch selbst eingestehen konnte, dass ich irgendwo auch Künstler bin, ja.
Ja, es kann ja auch hochtrabend klingen, nachdem wie der Rezipient es aufnimmt, so, ne? Aber ich finde auch, es tut auch dem Selbstwertgefühl oder dem den Blick auf einen selbst gut, wenn man sagen kann, so, ja, ich kann das und ich mache das und deswegen darf ich auch sagen, dass ich Künstler bin. So, ja.
Und ist alles, was du machst, Kunst?
Das weiß ich nicht. Das müssen andere bewerten, keine Ahnung. Alles, was ich mache, in Bezug auf Texte schreiben oder was meinst du mit alles, was ich mache?
Also zuerst habe ich dran gedacht, ja, an Texte, aber dann wurde mir auch diese andere Dimension dieser Frage klar. Also ja, alles, was du machst, es gibt ja auch Menschen, die ihr ganzes Leben als Kunstwerk betrachten. Und dann gibt es Menschen, die limitieren das auf Texte oder auf andere Ausdrucksformen.
Also ich glaube, wenn ich schreibe, dann versuche ich, mich künstlerisch auszudrücken. Dann mache ich manchmal Installationen oder Schablonen, auch so grafisch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein morgens Frühstück mache, bin ich auch ein ganz routinierter Kaffeetrinker und Deckerausdrücker. So. Aber ja.
Also beim Frühstück bist du ja Handwerker.
Frühstück, genau, ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, mit welcher Technik ich mein Brot schmiere und so. Oder ob ich da mal so einen Tupfer nach rechts oder links, auch die Wahl der Butter oder der Margarine ist sehr wichtig. Es gibt ganz, ganz große Unterschiede.
Ja, also keine abstrakten Butterbrote oder so.
nee, da bin ich ganz Deutscher.
Okay. Ja, ich habe das, ich habe dieses Thema auch im Interview mit Dalibor gehabt. Und ja. Dalibor hat einen sehr schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, dass er Künstler ist, weil er sein Leben also quasi verarbeitet in seiner Kunst und weil er es auch ein Stück weit, wie hat er es gesagt, eine Leidenschaft ist. Also etwas, woran er leidet.
Und ja, genau.
Ja. Ist es bei dir auch so? Leidest du unter deiner Kunst?
Also das ist bei mir, würde ich es vielleicht so formulieren, also dass ich intrinsisch schreibe, also es muss aus mir raus. So. Und ich muss auch die Welt quasi wie so eine Konversion, also wie so ein Umschügen der Welt durch mein lyrisches Ich. So, ja.
Und verstehst du die Welt durch dein Schreiben besser oder verstehst du dich selber besser?
Ja, es ist eine Art von Reflexion, ne? Also dadurch, dass Gedanken gebannt werden auf Papier, hat man ja nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge und kann verschiedene Perspektiven einnehmen. Also es ist schon hilfreich.
Und ich hatte es vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, ich habe einen alten Blog von mir im Internet gefunden, wo ich Texte geschrieben habe. Und ich habe das gelesen, was ich so vor 3, 4 Jahren oder noch länger geschrieben habe. Und das war für mich sehr seltsam, weil ich habe schon diesen Menschen irgendwie wiedererkannt, aber ich war das nicht mehr. Hast du doch sowas gehabt, dass du alte Texte von dir gelesen hast und dann erkannt hast, wie sehr du dich verändert hast?
Ja, das habe ich auch. Also ich habe auch so die handschriftlichen Aufzeichnungen so fangen so an mit 14, 15, 16, glaube ich, die habe ich alle noch. Und da merke ich auch, dass es so ein Ausprobieren mit Sprache war. Also das ist, macht auf jeden Fall klar, dass es immer ein Prozess bleibt. So. Mittlerweile schreibe ich auch ab und zu mal Texte, wo man zwischendurch mal schmunzeln kann. Das wäre auch vor 10 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen bei mir.
So. Und wieso denkst du, dass diese Entwicklung stattgefunden hat? Hast du dich der Bühne angepasst, also dem Format, Tribut gezollt?
Nee, ich glaube, das hängt einfach auch mit meiner persönlichen Entwicklung zusammen, dass ich einfach auch einfach ausgeglichener bin mittlerweile und mehr in mir ruhe, dass ich mich auch Themen widmen kann, die jetzt nicht immer total existenziell bedrohlich sein können oder wütend oder dramatisch.
Also bist du ein zufriedenerer Mensch geworden?
Ja, könnte ich sagen. Zwar bin ich mit der Lage der Welt nicht zufrieden, aber ich bin ein in mir ruhender Mensch geworden, würde ich sagen. Ja.
Resigniert?
Resigniert nicht, nee.
Nee. Weil du hast ja gesagt, mit der Lage der Welt bist du nicht zufrieden, aber mit dir doch mehr.
Ja, ich spüre auch mehr Kraft, mich mit der Welt auseinanderzusetzen und da herauszugehen und was zu verändern, so, weil ich halt mehr in mir ruhe als schon noch vor 10 Jahren.
Und das ist durch die Bühne oder allein durch das Schreiben? Also inwieweit ist das Auftreten für dich wichtig? Wäre es auch für dich eine Option, einfach nur Bücher zu schreiben?
Ich glaube, ich brauche auch dieses Gefühl auf der Bühne, dass ich in den Text gehe und mich kraftvoll fühle während des Performs so und ich einfach auch dieses Flow-Gefühl mag, was mir Adrenalin beschert. Das wird mir schon auf die Dauer fehlen. Ich könnte aber, wenn ich weiß, so für 1-2 Jahre, wenn ich nicht auf die Bühne kann, dann kann ich mich auch anders kreativ ausdrücken.
Also steht es nicht zur Debatte, dass du zum Beispiel Livestream oder sowas machst?
Wir überlegen ja, so einen Podcast zu machen. Und ich habe auch schon so verschiedene Videos für Portale eingeschickt. Also ich versuche, das kreativ für mich zu nutzen und aber auch dann so ein bisschen online was zu machen.
Ich habe in deinem Buch eine sehr schöne Stelle gefunden. Da beschreibst du, wie Texte auf der Bühne sein sollten. Da steht, wir brauchen mehr Leute mit Reimerektionen auf der Bühne. Die sich ein Wort ergötzen, einen Balltanz mit Paarreimen vollführen. Was meinst du mit Reimerektionen auf der Bühne?
Ja, das ist ganz lustig. Das Wort ist mir begegnet in einer Dokumentation über die Beat Generation, damals mit Jack Kerouac, so 50er, 60er in Amerika. Und dieses Wort fand ich einfach, das hat mich direkt gefesselt und ich musste aufstehen und habe den Text dazu geschrieben. Also Reimerektion, ja, also wirklich das, dieses totale intensive, performative und lautmalerische von Reimen, einfach diese Energie, die da freigesetzt wird.
Und hat es auch etwas Sexuelles für dich auf der Bühne, also wenn du Texte vorträgst?
Bisher auf der Bühne nicht. Nee, also ich hab erotische Texte, die ich dann aber eher im Privaten dann vortrage.
Und bei Erotik-Slams warst du nicht, oder bei sowas?
Da habe ich schon mal auch die erotischen Texte gemacht, aber dann auch nur wirklich bei Erotik-Slams. Und ich habe noch keinen erotischen Text bei einem normalen Slam gemacht, ja.
Und du hast ja gesagt, dass es Texte gibt, die dir zu intim sind für die Bühne. Ist es da eine Ausnahme, wenn du bei Erotik-Slam liest, oder sind das auch Texte, die noch im vertretbaren Rahmen sind, die nicht zu intim sind?
Also ich habe zum Beispiel, wenn ich ruhige, lyrische, introspektive Texte über Melancholie und traurige Gedanken schreibe, dann möchte ich diese Gedanken, die ich formuliert habe, davor schützen, auf einer Slam-Bühne vielleicht nicht wertgeschätzt zu werden. So, und deswegen lese ich solche Texte dann eher bei einer Lesebühne vielleicht.
Ja. Machst du das aus Erfahrung, dass du schon mal Texte gelesen hast, die dann nicht gut angekommen sind und das hat dich dann verletzt?
Also von der Wertung her war mir das eigentlich egal, nur wenn ich wirklich das Gefühl habe, es ist auch nicht wert geschätzt worden, weil die Leute einfach was Lustiges erwartet haben und dann kommt da ein Mensch und liest traurige Lyrik vor. Deswegen mache ich die Texte dann eher nicht mehr auf einer Slam-Bühne, wo ein Wettbewerb besteht. So.
Und allgemein, siehst du zu wenig Lyrik auf der Bühne oder zu wenig Leute mit Reimerektionen auf der Bühne?
Ich glaube, zwischendurch sehe ich immer wieder wirklich Leute, die auch das wirklich leben, was sie performen. Deswegen freue ich mich über die immer wieder, wenn ich jemanden mit Reimerektion auf der Bühne sehe. Und da gibt es durchaus viele. Ja.
Das Wort ist irgendwie, das klingt unangemessen, oder?
Warum?
Ich weiß nicht, das ist, ich glaube, diese sexuelle Konnotation, drückt etwas aus, was eigentlich nicht da reingehört. Also es gehört nicht da rein, wenn ich das höre, was du dazu gesagt hast. Also dass es wirklich so diese Leidenschaft ist und Erektion ist doch ein sehr klares Wort. Es lässt wenig Spielraum für Fantasie, oder?
Also ich meinte das als Metapher für einen exzessive, intensive Reim. So, also.
Aber ist es eine Metapher, die von dir, also wenn du diese Metapher benutzt, ist sie für dich, ist es, was, woran denkst du da? Was ist deine Intention?
Also ich wollte damit sagen, dass, jetzt muss ich mich eben sammeln. Also als ich habe ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, ich habe ja das Wort bei der über die Beat Generation ist das gefallen bei der Dokumentation und es hat mich fasziniert, weil das für mich das Gefühl beschreibt, das was auf der Bühne passiert, was man reimt, dass das intensiv und exzessiv, dass es quasi wie einem Geschlechtsakt gleichkommt, so.
Also doch.
Und das finde, also ein Geschlecht ist ja positiv besetzt eigentlich.
Ja.
Und ist auch vielleicht mit dem Bild besetzt, dass es intensiv ist und dass es ja für mich ist das ein positiv besetztes Wort.
Ja, also ich habe auch nicht gesagt, dass es negativ ist, aber es ist für mich sehr klar sexuell konnotiert und deswegen lässt es bei mir keinen großen Spielraum für andere Interpretationen.
Ja, also ich versuche halt in dem Gedicht so eine Situation zu beschreiben, dass es dass die Performance irgendwie intensiv sein soll, um es mal einfach auszudrücken, um es zu simplifizieren.
Mhm. Okay, dann wollen wir, ja?
Ja, und genau, dann geht's ja weiter. Also es ist schon auch ein erotisches Bild, aber ja.
Ist es noch nie jemandem aufgefallen oder hast du schon mal mit jemandem über den Text diskutiert?
Ich habe den Text schon zweimal, glaube ich, auf einem Slam gemacht.
Ja.
Und es waren, glaube ich, 7. und 8. Also es ist auch was rübergekommen. Die Leute haben auch gebannt zugehört. Ja.
Passiert das nicht immer, dass Leute zuhören?
Gebannt zu hören und zuhören ist ja nochmal ein Unterschied.
Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied.
Ja.
Ja. Vermisst du das gerade? Also vermisst du das Auftreten oder geht es noch? Was macht deine Künstlerseele gerade?
Ja, ich würde schon gerne mal auftreten und ein bisschen Adrenalin verspüren, aber ich fahre immer einmal am Tag mit dem Longboard die Promenade entlang, das sind so 6 Kilometer, mit Musik auf den Ohren, das ersetzt so ein bisschen den Adrenalinkick auf der Bühne.
Also ein bisschen Kompensation.
Ja.
Ja, was mir auch aufgefallen ist in deinem Buch, du erwähnst relativ oft, deine Geliebte oder deine Frau, deine Freundin.
Meine Liebste, ja genau.
Deine Liebste, ja, deine Liebste, sehr schön. Was für eine Rolle spielt sie für deine Lyrik, für deine Texte?
Also sie inspiriert mich oft und sie schreibt halt auch und wir schreiben halt manchmal zu Themen, die wir uns vorher aussuchen, dann jeweils einen Text und lesen uns den dann vor. Also es ist schon auch, steht schon auch ein Austausch. Und wir erleben natürlich viele Dinge zusammen und da ich halt in dem Buch auch so von den ganzen Aktionen, wo sie mich begleitet hat, war sie halt auch oft dabei und deswegen findet sie auch Erwähnung. So.
Es gibt einen sehr schönen Satz, der sagt, dass ein liebender Blick Qualität schafft.
Mhm.
Inwieweit siehst du deine Liebste mit deinem Blick der Qualität schafft? Oder schaffst du vielleicht auch Qualität, die gar nicht da ist, weil du sie liebst?
Schafft es Qualität? Das musst du nochmal sagen.
Also, siehst du in deiner Liebsten, dadurch, dass du sie liebst, etwas, was sie vielleicht gar nicht hat? Das heißt, verklärst du sie auch ein Stück weit? Weil es gibt ja sehr viele Poeten, die ihre Geliebten in den Himmel loben und sie so idealisieren, dass es gar nicht wahr sein kann. Inwieweit ist dein Blick für deine Liebste noch objektiv oder verklärst du es auch ein Stück weit?
Ich meine, das ist ja, Liebe ist ja immer subjektiv, deswegen, aber ich glaube nicht, dass ich sie verkläre. Nee. Und ich glaube wirklich, dass es auch Qualität schafft. So. Das merke ich ja auch so im Miteinander. Wir wohnen auch zusammen, ne, und haben jetzt geheiratet. So, und ich merke ja, wie wir uns gegenseitig inspirieren. Und deswegen hat das für mich eine Qualität.
Schreibst du auch über dich?
Ja.
Und schafft das Qualität? Also siehst du oder sieht sie in dir etwas, was du selbst nicht in dir siehst?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, sie schreibt halt auch poetisch, beschreibt Dinge, die mich betreffen. So, und ja, ob das verklärend ist, ich glaube nicht, dass wir uns verklären.
Also seht ihr euch mit nüchternen Blicken an?
Ja, der Unterschied, also mit poetischen Blicken vielleicht.
Poetische Blicke, okay.
Ja.
Und poetische Blicke sind nicht verklärend in deiner Sichtweise?
Sind nochmal, ist eine andere Ebene als die Realität.
Ja, kannst du etwas dazu erklären, sagen?
Also dadurch, dass sie, es ist ja auch eine Bildsprache und eine Metaphorik in Lyrik, die Realität bereichert und dadurch und neue Perspektiven schafft. Also ich glaube, die Realität braucht auf jeden Fall Poesie.
Die Realität braucht Poesie. Okay. Und braucht die Poesie Realität?
Auch, ja. Weil sie ja aus ihr entsteht. So, und als Gegenpunkt und ja.
In deinem Buch ist ja so, dass du oft faktische Begebenheiten beschreibst, also wenig Fiktives.
Ja.
Also bist du mehr an Realität interessiert oder ist Fiktion auch eine Option für dich?
Ich überlege gerade, ob ich einen, ich gucke mal gerade im Inhaltsverzeichnis, ob ein fiktiver Text dabei ist.
Ja.
Also das meiste ist schon in der Realität. Aber manchmal nutze ich die Realität, um so ein bisschen ins Jenseitige abzuschweifen, so in den lyrischen Texten. Mhm. Ah, hier zum Beispiel, die Verliebung ist ein fiktiver Text.
Auf welcher Seite?
62.
62. Und der Text ist also rein fiktiv?
Ja, er ist, ja, genau, der ist fiktiv. Mhm. Das hatte ich für ein Theaterstück geschrieben.
Kannst du mehr dazu erzählen? Was war das für ein Theaterstück?
Das ist, das ist schon länger her. Das ging auch um die Farbe Rot und Weiß und deswegen wird es kommt zwischendurch immer zum Beispiel rote Rosen oder weiße Hochzeitskleider und es sollte eine Verliebung stattfinden und diese Szene habe ich in einem Buch skizziert. Genau. Und es fing an mit Magnetschwebebahnen. Genau, das wurde. Das, manchmal habe ich das dann als ein Wort, was ich im Kopf habe, und das musste dann auch direkt an den Anfang, und das hat mich dann inspiriert zu dem Bild, was ich dann da entwerfe in dem Text.
Und wenn so ein Wort kommt, dann, und dann bist du in einem Flow-Zustand.
Ja.
Kannst du das genauer beschreiben? Was passiert dann in dir? Bist du dann wie auf Drogen oder bist du klar im Kopf? Was passiert?
Also für mich ist es, also die Wissenschaft redet ja auch so vom Flow-Effekt, und da ist es wirklich so, wie bei Kindern, dass es sein kann, dass ich mich mit was beschäftige, zum Beispiel Schreiben, und mache das eine Stunde lang und habe das Gefühl, wenn ich fertig bin, das waren nur 2 Minuten so, weil das Gehirn dann wirklich in einem Zustand von gleichzeitig totaler Konzentration, aber gleichzeitig totales Abschweifen. Also nicht das ist schwierig zu beschreiben, aber man ist total konzentriert und dadurch aber in einem Zustand, der einem Rausch ähnelt. So.
Und bist du dann von diesem Rausch abhängig? Vom Flow-Rausch?
Vom Flow-Rausch bin ich gerne abhängig, glaube ich.
Ja. Hat das keine Nebenwirkungen?
Nee.
Nee.
Ja, es ist schon, dass man stundenlang mit dem Zug fährt, um für 5 Minuten auf der Bühne zu stehen, aber das ist eigentlich, ich bin ja gerne unterwegs.
Ja. Ich kann das auch von mir, ich kann das nicht nur vom Schreiben, sondern auch vom Laufen, also Ausdauerlauf ist auch Flow-Zustand förderlich.
Ja, da werden ja auch körpereigene Drogen freigesetzt dann, ne? Die der Körper selbst produziert, wenn nach so und so viel Runner's High oder so heißt es, ne?
Ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, was bei mir stärker ist. Also dieses Runner's High oder dieser Flow-Zustand beim Schreiben oder bei anderen Künsten. Ich muss mal überlegen. Nein, das Laufen ist auf jeden Fall viel mehr körperlich. Also das spüre ich den Körper viel mehr. Und das ist dann
ja
so eine Art von Flow, das Flow. Das Flow oder der Flow?
Ich glaube, ja, das ist schwierig. Ich glaub, das Flow-Moment, aber der Flow.
Der Flow-Moment. Genau. Ja. Also der Flow, der ist beim Laufen eher mehr durch den Schmerz heraus, also dass man den Schmerz dann mehr überwindet und in diesem Flow-Zustand des Angenehmen rollen lassen. Also man kann sich rollen lassen beim Laufen. Und beim Schreiben ist es mehr, dass es dann aus einer Konzentration heraus entsteht, also aus einer mentalen Konzentration. Nicht körperlich, sondern eher mental.
Ja.
Ja. Machst du irgendwie Sport oder bist du nur im Flow-Zustand, wenn du schreibst?
Also ich war früher richtig ein Sport-Junkie auch so. Also man konnte mir als Kind einen Ball geben und ich war 3 Stunden beschäftigt.
Mhm.
Ich merke auch, wenn ich jetzt so mit 37 habe ich so ein bisschen den Bewegungsdrang verloren, aber ab und zu kommt er raus und dann muss ich auch raus mit dem Longboard zum Beispiel. Und jetzt auch wie in der Situation jetzt, wo wir so in Social Distancing oder Physical Distancing, ist es auch wieder rausgekommen, dass ich zum Ausgleich Longboard fahre. So.
Mhm. Ja. Du sagst, dass du 37 bist. Hast du Angst vor der 40?
Angst nicht, aber Respekt würde ich sagen. Weil, weil 40 jetzt ist, wenn da eine 4 vor der 0 steht, sieht schon mal ganz anders aus als eine 3. Aber eigentlich, ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht werde ich auch 40 und bin total zufrieden, weil ich gerade frisch Papa geworden bin. Wer weiß das schon.
Ja. Ah, ist was in der Planung?
wir sind in der Produktionsphase gerade.
Produktionsphase.
Genau.
Ja, ich glaube, das steht auch irgendwo hier. War das sogar der erste Text? Unter diesem Schlafanzug meiner Freundin kann demnächst ein kleiner Babybauch ins Dock spannen. Vielleicht, weil wir mit Haargummis zur Verhütung nehmen.
Ja, genau, da war der Vorschlag vom
Genau, da hatte ich 5 Begriffe bekommen und eins war Haargummis. Genau, dann habe ich das so verwurstet.
Und wie stellen Sie das vor? Würde das Vatersein dein Leben sehr verändern?
Ich denke schon. Also so aus den Erfahrungsberichten von Freunden, die jetzt schon gerade frisch Vater geworden sind, das stellt schon das Leben auf den Kopf, ist ein anderer Fokus, aber bereichert auch total, ne?
Ja, ich hab einen Freund hier in Mainz und der hat 2 Töchter und die jüngste ist 10. Und er hat gesagt, dass er mit ihrem Aufwachsen quasi selber nochmal Kind wurde und selber nochmal alles durchlebt hat.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen.
Hast du keine Angst vor Verantwortung? Also das ist ja ein Menschenleben, das da in deinen Händen liegt.
Ja, also auch Respekt. Also ich glaube, ich versuche der Verantwortung gerecht zu werden mit allem, was ich so zur Verfügung stellen kann.
Und wärst du damit einverstanden, wenn dein Sohn oder deine Tochter auch Gedichte schreiben würde und versuchen davon zu leben?
Auf jeden Fall.
Also siehst du da keine Probleme, also dass es ein schwieriges Leben sein könnte und dass du, also zum Beispiel meine Eltern sind sehr rational und für die war es eine große Umstellung und Einstellung, wie sie akzeptiert haben, dass ich Gedichte schreibe und davon leben will. Wie war das bei dir? Also waren deine Eltern direkt einverstanden?
Als es so anfing, als ich so 2009, 2010 mehr auf Tour war und dann auch ihnen gegenüber formuliert habe, dass ich davon leben möchte, war es schon auch so, dass sie gesagt haben, ja, warum bist du denn Ergotherapeut geworden? Such dir doch einen Anstellungsjob so und mittlerweile mache ich ja so eine Mischkalkulation und damit können sie auch ganz gut leben und sind natürlich auch stolz jetzt, dass das Buch rausgekommen ist, dann können sie natürlich handfest sehen, ach, der macht ja wirklich was so.
Wie war das für dich? Also wie war das für dich, dein Buch das erste Mal in den Händen zu halten?
Total schön, wir haben auch Fotos gemacht. Das war okay. 5 Minuten bevor ich mich aufmachen wollte zur Lohnarbeit, hat geklingelt und dann kam der DHL-Bote mit schweren Kartons und dann konnte ich noch schnell einen Blick reinwerfen und habe das dann mit zur Lohnarbeit genommen und konnte dann auch reingucken und war so ein bisschen wie so ein kleines Baby kommt nach Hause so.
Also bist du schon quasi metaphorisch Vater geworden.
Ja, genau, das sagt doch auch Friedrich Herrmann auf der Bühne, dass er in einer seiner Anmoderationen, dass er Papa geworden ist und dann von einem Buch und holt dann das Buch raus, genau.
Hast du sein Buch gelesen?
Nee, ich habe ihn erlebt, wie er es verkauft hat nach dem Slam. Aber ich habe noch so viele Bücher auf meiner Zu-Lesen-Liste, die stapeln sich hier gerade auch auf meinem Schreibtisch. Und deswegen habe ich das, aber ich werde es vielleicht noch irgendwann lesen.
Es ist sehr, sehr schön. Ich habe es gekauft und auch gelesen. Es ist ja komplett handgeschrieben und auch Illustrationen und sehr, sehr schön.
Ja.
Ich finde, die Texte bekommen dadurch eine vollkommen neue Dimension, weil erstmal, dass man sie selbst liest, das ist ja allein schon eine andere Art der Wahrnehmung und dann, wenn sie noch per Hand geschrieben sind, dann bei mir war das so eine Art von Entschleunigung. Ich habe die Texte nicht in meinem normalen Lesetempo gelesen, sondern ich war mehr im Text drin. Das war eine ganz neue Erfahrung. Ich habe, glaube ich, noch nie ein handgeschriebenes Buch gelesen.
Ja, das frage ich mich nämlich auch gerade, ob das wahrscheinlich gab es das schon mal, ne? Aber das habe ich bisher auch noch nicht so mitbekommen.
Naja, es hat ja theoretisch damit angefangen, irgendwann, dass Leute handschriftlich Bücher abgeschrieben haben.
Ja.
Und dann kam der Buchdruck und dann wurde alles ein bisschen Massenware. Ja. Ich finde so ein Buch, das hat auch. Also dieses Buch wird auf jeden Fall mir immer im Gedächtnis bleiben, weil das hat Charakter. Das hat auf jeden Fall eine Persönlichkeit, würde ich fast sagen. Weil dieses Buch, das hat das hebt sich so sehr von anderen gedruckten Büchern ab, das ist, ich würde es gar nicht als Buch bezeichnen, das ist mehr als ein Buch.
Mhm.
Ja. Also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung an dich, wenn du mal eine müde Mark übrig hast, dann würde ich da in dieses Buch investieren.
Ja, mache ich.
Ja, gut, kommen wir zu einem Text aus deinem Buch. Was ist schon, heißt der? Auf welcher Seite war er nochmal?
Ich gucke gerade auch. Was ist schon? Was da? 228.
Ja, ich blättere auch. Ja. Das ist das Schöne an Büchern, dass man blättern kann und dass man sie in den Händen halten kann. Und Das Haptische.
Ja, ich hab ihn auch gefunden.
Ja. Gut, es wär schön, wenn du den Text vorlesen könntest und dann können wir ein bisschen darüber quatschen.
Ja, okay. Was ist schon? Was heißt hier, was ist schon dabei? Gegen jede Umstände, denn was ist schon dabei? Trotz aller Widerstände, denn was ist schon dabei? Fast leichtfertig. Dieses sanfte Wort, leichtfertig, eigentlich schon im Grunde genommen, prinzipiell doch. Immer schwingt was mit, immer. Wir leben in einer Schallwelt, Klangwelten aus Relationen, ja, aber nie eindeutig. Ist das endgültig? Alles auf eine Karte setzen und mit ungültigem Fahrschein im Zuge der Gleichgültigkeit fortfahren? Da sitzen wir uns dann gegenüber und haben uns nichts zu sagen. Ein angedeutetes Kopfnicken, ein leises Hallo. Midnight Train to Georgia. Liebe im Herzen, die fortgetragen wird, tief im Innern, gut aufbewahrt, fest verschlossen, fest im Griff, nicht umarmen. Aufgezeichnete stumme Gestalten, starre Kameraführung, lähmende Story, doch festgehalten der Sicherheit wegen. Wir sollen uns sicher fühlen, wir werden festgehalten, machen uns schön, weil wir gut dastehen wollen. Richtig verstanden, wir stehen nur da, sitzen nur da, steigen aus in Fahrtrichtung rechts, doch bleiben am selben Fleck. Beflecktes Dasein, Stückwerk, stückweise entwertet, Automaten stehen bereit. Das geht leicht von der Hand, fast wie Handarbeit, maßgeschneidert, passt jedem dieses nicht sichtbare Gewand der Gleichschaltung. Soziologisch bedingt, gefährlich, ideologievoll, Idiotie, flimmern durch Wohnraum, Raum einnehmen, die Front auf der Couch, entspann dich. Du musst nichts tun, bist überall dabei, nie allein, wir begleiten deinen Traum, gestalten deine Wünsche. Angst auf dem Schirm, das bist du gewohnt. Was kann dich da noch ängstigen? Schicksale weltweit ausgestrahlt, aber auf der Straße nicht wahrgenommen. Keine Schüssel, keine Antenne, nicht verkabelt. Ich will stromlinienförmig gegen den Strom mit erneuerbaren Energien gewonnen aus dem Gegenwind. Riesige Windräder geschultert, gemeinsam entschlossen abzuschließen, den Schlüssel zur Entmachtung der Sendemast. Wo ist der Eingang, die Tür mit dem Schloss, die Wurzel des Übels? Entwurzeln mit Wohlfühltabletten, verschreibungspflichtig, keine Auskunft durch Arzt oder Apotheker, kein Placebo, das kommt von innen. Körpereigene Kräfte, ureigen, archaisch. Tiefer wurzelt, nur verschollen, tiefer graben wegen Reizüberflutung, Menschsein verbuddelt. Jetzt werde ich menschlich, die Schaufel in der Hand, das Windrad auf meinem Rücken und die Meinen auf meiner Seite. Unsere Seite zieht Kreise, wird dreidimensional und umfasst 360 Grad. Nun ist sie da, überall, leicht anzuschließen. Kein Strom, kein Kabel, nur du. Danke.
Applaus, Applaus, Applaus.
Danke.
Und das Danke, das kommt schon irgendwie automatisch, oder? Das ist so ein, gehört zum Text dazu.
Das Danke?
Ja.
Das mache ich, ich weiß nicht, das war jetzt wahrscheinlich, weil ich das wenn ich normalerweise auftreten würde auf einer Bühne, dann auch Danke sage.
Ja. der Text ist auf jeden Fall ist ein Aufruf. Ein Aufruf wozu willst du aufrufen? Was soll der Text dann sagen?
Für mehr Menschlichkeit, für mehr Miteinander. Ja.
Mhm. Entwurzeln mit Wohlfühltabletten.
Genau, die Wurzel des Übels entwurzeln mit Wohlfühltabletten, die kein Placebo sind, ja.
Ist es eine Metapher oder sind es wirklich Tabletten? Oder
nee, es ist eine Metapher.
Ja.
Ja, ja.
Es ist allgemein so, dass deine Texte, die sind sehr metaphernreich und auch oft hermetisch. Das heißt, sie sind auf den ersten Lesegang nicht direkt verständlich.
Ja.
Ist es eine Art zu denken oder verkomplizierst du absichtlich deine Texte für Bücher oder wieso diese Komplexität?
Ich glaube, das ist, weil ich assoziativ schreibe und mit dem in dem assoziativen Schreiben auch noch einen Rhythmus erzeugen will und deswegen, ich könnte wahrscheinlich beim Schreiben auch ein bisschen mehr ausschmücken, aber das würde, glaube ich, den Flow-Moment kaputt machen, weil ich ja auch so einen Rhythmus erzeugen will mit den Zeilen so.
Und willst du verstanden werden oder ist dir egal, ob die Leute es verstehen?
Sie sollen auf jeden Fall neugierig werden und am besten den Text im Nachhinein nochmal hören und lesen. Das vielleicht. So wie man bei einem Musikalbum oder so das Booklet rausnimmt und dann die Texte beim Hören mitliest. So, das hat vielleicht nochmal was. Weiß ich nicht.
Mhm. Also willst du die Leute auch ein Stück weit überfordern, dass sie etwas leisten müssen, um den Text zu verstehen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will einfach mit dem Text auf die Bühne und ob ich sie überfordere oder überfordern will, das weiß ich nicht. Also ich auch während ich schreibe ich halt assoziativ und so ergussartig und da mache ich mir auch keine Gedanken über die Rezeption des Textes so.
Und überarbeitest du Texte nochmal oder sind sie so da, wie sie am Anfang rauskommen?
Ab und an verändere ich noch ein paar einzelne Zeilen oder Wörter, aber meistens überarbeite ich wenig.
Mhm.
Meistens findet die Überarbeitung statt, von wenn ich das Handgeschriebene dann abtippe und da füge ich nochmal ein Wort ein oder eine Zeile oder aber mehr eigentlich nicht.
Mhm. Also bist du kein Tüftler und Werkler?
Ja, da gibt es ja so verschiedene Herangehensweisen, ne? Aber ich sag dann meistens, dass ich mich so als Ergussschreiber betrachte.
Oh, das ist ein schönes Wort.
Ja.
Ergussschreiber, ja. Ja, passt auch ein bisschen zur Reimerektion.
Ja, genau. Ja.
Gut, wir sollten langsam zum Schluss kommen. Gibt es etwas, was du noch ansprechen willst? Gibt es Themen, die du zu Gehör bringen willst?
Ich möchte auf jeden Fall sagen, das, was ich jetzt, während ich draußen spazieren gehe, hier in Münster, oft sehe, was aus den Fenstern hängt, Leave No One Behind, weil das wirklich für uns, wenn wir schon denken, es ist eine Krise, so ist es den Menschen, die weniger im Westen leben, im gut situierten Westen und gerade da an der griechischen Grenze nicht reingelassen werden in die EU. Das ist nochmal ein ganz anderes Universum, was da an Leid passiert. Und deswegen würde ich das gerne an den Schluss setzen und auf jeden Fall sagen, leave no one behind.
Gut, das ist ein wichtiger und guter Schlusspunkt. Genau, dein Buch ist im Lectora Verlag erschienen, das heißt Lyrikkeller, hat 274 Seiten. Es ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und ein sehr, sehr bunter Regenbogen an Texten und Ideen und Gedanken und genau, und man kann es bei dir bestellen, oder? Man kann dir eine Nachricht schreiben und dann schickst du es zu.
Genau, und auch auf lyrikkeller.de kann man es auch bestellen.
Genau. Ja. Gut, vielen Dank für das Gespräch, das hat Spaß gemacht.
Ja, danke dir auch.
Gut, das war Folge 16 Atem trifft mit Antisubstanz und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.